Hallo, liebe Julia. Na, wie geht's dir?
Hallo, Martin. Ein bisschen erschöpft, würde ich sagen. Wie die werten Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht gemerkt haben, wir haben ja ein bisschen ausgesetzt. Bei uns beiden war viel los, sehr unterschiedliche Sachen. Ich habe einen Umzug und Krankenhausaufenthalt im Familienkreis so die letzten Wochen hinter mir und war da etwas absorbiert. Und bei dir waren andere Dinge los.
Genau, bei mir war viel Krankheit einfach da und ich glaube, es ist jetzt das erste Mal seit wirklich einigen Wochen. Ich hoffe, ich klinge nicht total nasal, aber es sollte besser sein mittlerweile. Also wirklich, bei uns waren eigentlich alle krank und sobald einer wieder gesund war, ging es dann wieder los, war irgendwie so eine Kettenreaktion. Und ja, jetzt Weg der Besserung, wir können aufzeichnen. Wir haben den 28. März, diesmal zu einer angenehmeren Uhrzeit für mich. Wir haben kurz vor 15 Uhr. Letztes Mal waren
Du
wir,
bist
glaube ich,
wach.
sehr früh unterwegs. Genau,
Ja.
Und jetzt bin ich definitiv wach. Ich bin schon wieder fast müde.
Okay, dein Kreislauf ist, also wir nehmen jetzt quasi mal den besten Zeitpunkt des Tages, damit dein Kreislauf in Schwung ist. Bevor du wieder müde wirst, bist du jetzt erstmal wach. Das ist total gut, ja. Und was ich schon auch nochmal sagen will, man sieht daran, wir führen irgendwie ein echtes Leben und als Selbstständige, wo auch einfach mal Dinge ja passieren, reinbrechen, die man nicht planen kann und wo dann einfach so Dinge wie vielleicht auch dieser Podcast, der uns beiden ja sehr am Herzen liegt, aber dann einfach auch mal nicht stattfinden kann, weil andere Dinge wichtiger sind, wir ja auch noch unsere Arbeit irgendwie organisiert kriegen müssen, uns nicht krank melden in dem Sinne, im klassischen Sinne krank melden oder Urlaub nehmen und und auch nicht gesponsert sind, sodass wir da in irgendeiner Form abgesichert sind. Das finde ich ist vielleicht immer noch mal ganz interessant zu wissen, dass es einfach ein Herzensprojekt ist, dass wir freiwillig und, also das heißt nicht, dass andere Sachen nicht freiwillig sind, die andere machen, das meine ich damit überhaupt gar nicht. Ich meine das nicht im Vergleich, sondern einfach nur so ein bisschen zur Einordnung.
Genau, und wenn jemand sponsern möchte, dann einfach mal eine Mail an uns schicken und dann.
Martin, sag mal deine Kontonummer.
Die IBAN steht in den Shownotes.
Ja, genau. Ja, es waren ja bewegte Wochen, aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Also wir werden jetzt nicht irgendwie auf alles eingehen, aber natürlich Dinge, die irgendwie einen auch wieder erschüttert haben, Terroranschlag in der Nähe von Moskau auf diese Konzerthalle, wieder diese Diskussion um terroristische Bedrohung. Es viele Diskussionen, auch gerade wieder in der Ampelregierung. Also ja, man muss immer mal ein bisschen durchschnaufen.
Ja, total. Also ich finde auch, das ist einfach, du machst abends die Nachrichten an und du bist erstmal geschockt. Bilder aus Moskau, siehst du dann Gazastreifen, Israel,
ja.
Ukraine und die ganzen anderen Konflikte und Kriege werden da gar nicht mal irgendwie großartig beleuchtet, die es gerade gibt. Vielleicht ab und zu jetzt noch Jemen, irgendwie Houthi-Rebellen und sowas. Also in die Richtung hört man ab und zu auch nochmal was, aber es ist wirklich krass. Und jetzt sind wir auch kurz vor Ostern. Also morgen Karfreitag, und dann Ostern. Es ist natürlich auch nochmal großes Ding irgendwie, medial auf jeden Fall. Für mich ja eigentlich spielt es, ganz ehrlich, ich muss sagen, überhaupt keine Rolle. Also ich habe überhaupt nichts mit solchen Feiertagen am Hut. Ich finde es immer nur, ich habe mir vorhin das Mittagsmagazin angeguckt, so teilweise. Und ich wusste gar nicht, also Papst Franziskus ist ja ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Es gibt eine rituelle Fußwaschung, die er durchführt. Und
das hätte ich auch gerne mal.
Habe ich mir dann auch gedacht, irgendwie. Letztes Jahr hat er das bei kriminellen Jugendlichen gemacht und jetzt war er irgendwo anders hin unterwegs. Gibt auf jeden Fall spektakuläre Bilder, die man da so sehen kann. Wusste ich aber auch nicht. Also das ist so ein absolut blinder Fleck bei mir. Ich finde das zwar immer total beeindruckend. Also ich lese gerne Bücher, Vatikan, Verschwörung, irgendwas
ja,
in
Ruhe. Ja.
Unglaublich spannend alles, ne? Aber da kriegt man relativ wenig über christliche Feiertage erzählt. Aber fand ich auf jeden Fall auch wieder total spannend, was da alles wieder passiert.
Ja.
Ja.
Ja, früher war das ja so, also ich meine, als ich, als man noch jünger war und als ich auch noch studiert habe oder so, da waren das natürlich schon immer so die klassischen Wochenenden, an denen man dann so nach Hause gefahren ist, ne, wo die ganze Familie irgendwie zusammengekommen ist, wo es irgendwie wahnsinnig viel sehr leckeres Essen gab. Ja, so, und das ist mir doch sehr abhanden gekommen. Also das findet so nicht mehr statt. Ich finde aber auch so dieser Charakter von solchen Festen hat sich für mich irgendwie so, ja, einfach auch so ein bisschen verändert, so. Aber was irgendwie eine ganz interessante Erfahrung der letzten Wochen ist, die tatsächlich bei mir auch recht herausfordernd waren. So, ich habe ganz tolle Zeichentrickfilme geguckt. Wirklich total super, und vor allen Dingen Pixar-Zeichentrickfilme. Also Pixar ist ja sozusagen das Zeichentrickfilmstudio, was wirklich auf sehr innovative Weise Zeichentrick, ich glaube, seit 25 Jahren oder so, oder sogar noch länger, nee, ich glaube 25 Jahre, macht, und die ja irgendwann auch von Disney aufgekauft wurden. Und jetzt sozusagen auf dem Disney Channel es diese Pixar-Kategorie auch gibt, und die ja wirklich da sehr bahnbrechend waren. Der Gründer hat ja, glaube ich, auch ein Buch geschrieben über sozusagen die besondere Herangehensweise auch an, wie sie im Unternehmen Kreativität und Innovation fördern und wie sie das sozusagen auch aus Sicht der Unternehmensleitung gestalten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da einfach auch so kreativ und innovativ wie möglich sein können. Und das sind schon echt besondere Filme, die natürlich auch immer ein kleines bisschen pathetisch sind. Es geht um die großen Themen: Freundschaft, Liebe, Familie, Mut, Angst, Umgang mit Gefühlen. Also natürlich so, klar, es ist voll amerikanisch, aber es ist einfach auch wahnsinnig toll und cool und zum Teil super süße Sachen. So.
Da muss ich gerade dran denken. Ich habe das habe ich dir erzählt auch, dass ich im November Jan Pinkawa kennengelernt habe. Das war bei dem
Ah.
Unlocked-Symposium. Da ging es
Ja.
um die Kunstvermittlung und die Gaming-Branche, dass man die beiden zusammenbringt. Und Jan Pinkawa ist der Leiter des Animationsinstituts an der Filmhochschule Baden-Württemberg in Ludwigsburg. So eine der besten
Ach,
Filmhochschulen.
okay. Ja.
Und da ist er jetzt der Leiter. Ich weiß nicht, ob Direktor. Weiß ich nicht genau,
Ja.
aber auf jeden Fall, also er leitet es so.
Ja, ja.
Und ihn habe ich kennengelernt und er hat Ratatouille
Ja, auch ein Pixar-Film.
mitentwickelt, auch ein
Ja.
Pixar-Film und wirklich, also einer der schönsten, süßesten Filme.
Ja.
Fand ich wirklich richtig, richtig gut und musste ich ihm auch nochmal sagen.
Ja.
Er meinte, das hat er nicht zum ersten Mal gehört. Aber er ist
Ja.
einfach so, ist großartig. Und da war es wirklich schön, ihn mal so kennenzulernen. Und auch die Art und Weise, wie er Geschichten erzählt und wie er Geschichten denkt. Und also bei denen ist ja alles, geht alles um Storytelling. Und am Ende ist ja auch
Ja.
eigentlich fast alles Storytelling. Auch unser Job. Am Schluss erzählen wir Geschichten. Am Schluss erzählen wir Geschichten alleine im Interview. Also komplett darum geht es eigentlich. Und fand ich
Aber
sehr
nicht ganz so
spannend.
süß.
Nicht ganz so süß mit so einer süßen Ratte am Start. Aber ja, irgendwie, fand ich sehr, sehr schön, diesen Blick nochmal drauf zu werfen, okay, wie viele, dass wir eigentlich immer alle nur Geschichten erzählen. Ne? Also
Ja.
fand ich sehr gut.
Ja. Ratatouille ist natürlich ein tolles Beispiel. Findet Nemo ist auch Pixar. Ich habe jetzt geguckt, Zoomania.
Oh, Zoomania,
Dann
eine
möchte
der großartigsten Szenen, finde ich einfach dieses in diesem Amt. Das ist einfach
ich.
so, so gut. Also dieses kurz, ich weiß nicht, wie der Hauptcharakter heißt irgendwie. Wie heißt die? Weißt du es noch?
Dieser Hase,
Dieser Hase da.
also der Fuchs, also es ist ja eine Häsin, die irgendwie Polizistin wird. Das ist ihr großer Traum und das erste Kleintier ist, das sozusagen die Polizistenausbildung macht und dann nach Zoomania in die große Stadt versendet wird. Und dort lernt sie halt einen ziemlich schlauen Fuchs kennen, der so ein bisschen zwielichtig ist, aber er ihr dann bei der Verbrechensbekämpfung hilft, genau.
Und dann kommen die beiden auf ein Amt und
Ja.
da dauert es alles etwas länger, weil das sitzen Faultiere. Und
Ja, stimmt.
diese eine Szene, wo das Faultier dann anfängt zu lachen und einen Witz weiterzuerzählen und die beiden haben es wirklich eilig in dem Moment und es ist einfach großartig. Also ich
Ja,
will da gar nicht
stimmt.
so viel vorwegnehmen. Das ist wirklich, wir packen den Link in die Shownotes. Ich glaube, da finden wir
Ja.
bestimmt einen YouTube-Link davon. Das lohnt sich wirklich mal anzuschauen.
Aber
Eine
ja.
großartige Szene.
was an diesem Pixar-Film halt einfach toll ist, also ich habe ja schon gesagt, es geht um diese großen Themen, ne, so diese, ne, und es hat ist natürlich auch immer ein kleines bisschen pathetisch, aber es ist auch wirklich so bis ins Detail und sehr liebevoll irgendwie so auf Kleinigkeiten geguckt, wie du Charaktere irgendwie darstellen kannst, wie du bestimmte Eigenarten darstellen kannst, mit, und du verstehst manchmal erst hinterher, warum die genau das so gemacht haben, weil es nämlich irgendwie den Charakter stärker versinnbildlicht oder bestimmte Charaktereigenschaften irgendwie nochmal besonders deutlich hervorhebt und immer wieder natürlich auch auf diese Themen Ungleichheit, David gegen Goliath, ne? Wir brauchen eigentlich uns alle gegenseitig, damit es irgendwie, damit wir irgendwie was bewegen, ne? So. Und das ist wirklich ganz, also ist oft sehr toll gemacht, finde ich.
Und was ich auch finde, dass viele der Filme nicht unbedingt nur für Kinder gemacht sind, sondern da sind oftmals irgendwelche Witze drin, die verstehen Kinder gar nicht. So, das ist so manchmal auch so irgendwie Anspielungen oder so ein bisschen, mal so ein bisschen versaute Sachen sind da auch manchmal drin, finde ich. Das finde ich immer ganz lustig, wenn man dann, wenn man das dann mal so als Erwachsener sieht und dann denkt man, ja, Kinder verstehen das gerade gar nicht, ne? Und dann gucken sich die Erwachsenen an, so.
Also ich habe das
ich
nur
immer
beim
sehr gerne.
Großen Bruder geguckt. Also so insofern, ja, das war schön und es war auch sehr schön zum Abschalten und Ablenken und so. Das war cool, ja.
Ein Tipp, einer meiner Lieblings, das ist ein Zeichentrick, kein Animationsfilm, Zeichentrickfilm, ein Königreich für ein Lama. Ein super
Ja.
Film. Den kann ich wirklich empfehlen. Das ist so König der Löwen, klar, so Klassiker, aber ein Königreich für ein Lama,
Ja.
das ist gut. Den habe ich auch wirklich
Ach,
erst
schön.
nochmal gesehen und den fand ich wirklich immer noch
Ja.
sehr, sehr gut, ja. Immer noch gut.
Ich habe nachher aber auch noch so einen richtigen Tipp für die Mediathek. Habe ich
Ach,
wieder
stimmt,
was
ja,
sehr
wir haben ja
Schönes
Media,
entdeckt.
habe ich schon vergessen, das ist die Mediathek mal am Schluss, ne? Aber ich
Ja,
habe auch noch was am Ende. Okay.
genau. Aber wir hatten uns ein Thema vorgenommen, Martin, was wir ja einfach so ein bisschen in den Blick nehmen, weil es fast direkt vor unserer Nase liegt. Was fällt dir ein, Martin, zu Vereint im Herzen Europas?
Vereint im Herbst, im Herbst,
Im Herbst, nein, im Sommer.
im Herzen Europas. Also mir fällt natürlich ein, dass im Sommer nicht nur ein sportliches Großereignis, sondern wir haben mehrere sportliche Großereignisse. Eins findet aber in Deutschland statt, die Europameisterschaft der Herren im Fußball. So muss man sagen, ne?
Genau.
Ich oute mich jetzt mal direkt, ich bin nicht der größte Fußballfan. Es ist einfach so. Ich glaube, von uns beiden bist du definitiv hier mehr Fan als ich und hast wahrscheinlich auch deutlich mehr Spiele schon gesehen und bist da wirklich mehr drin als ich. Ich glaube schon. Du schüttelst gerade mit dem Kopf, wir sehen uns ja, ne? Deswegen, also, nö, nö, ich glaube schon. Das ist nicht nur Fußballspielen. Und das ist so der Punkt, den ich da einfach so ein bisschen schwierig dran sehe. Es ist nicht mehr einfach, das sind einfach irgendwie hier Sportler aus europäischen Nationen, die gucken wollen hier, wer kann am besten kicken und was ist eine beste Mannschaft oder sowas, sondern das ist einfach, da erzähle ich jetzt auch nichts Neues, es ist einfach ein Riesenbusiness, damit unglaublich viel Geld mit umgesetzt. Und es gibt natürlich auch, wie ich finde, berechtigte Kritik. Die da mit einhergeht. Und natürlich, ich meine, 2006, weißt du, das ist also gefühlt, ist das wirklich noch nicht lange her. War natürlich Wahnsinn, ne, was da abging, Sommermärchen und ich weiß nicht, das ist hier Public Viewing und diese ganzen, ich erinnere mich da sehr gerne dran, das war schon eine schöne Zeit. Und fand es schon sehr beeindruckend. Und diese Stimmung, das ist was wir sehr gut gebrauchen können gerade, dass wir einfach, dass mal wieder so eine positive Stimmung irgendwie losgeht und dass man vielleicht auch Deutschland wieder mit was, auch wir selbst, irgendwie ein bisschen anders konnotieren und sagen, hey, das ist irgendwie, ja, ein bisschen eine positivere Stimmung irgendwie hier in Deutschland haben nach dem ganzen Mist und dem ganzen negativen Gedankengut, was da bei uns gerade rumkreucht und fleucht. Aber ich
Ja.
wollte jetzt gar nicht so lange reden eigentlich.
Nee, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt von uns beiden der größere Fan bin. Also ich bin es schon seit Jahren eigentlich, habe ich da so ein bisschen Abstand von genommen, weil es ja auch einfach viele so unschöne Gegebenheiten jetzt auch gerade so im Bereich des DFB und gab und natürlich auch die Nationalmannschaft jetzt irgendwie zwischendurch echt ziemlich bescheiden gespielt hat. Jetzt gibt es ja gerade wieder so die Hoffnung, dass es nicht mit der Vorrunde endet. Aber alles, was du gesagt hast, würde ich natürlich komplett unterschreiben. 2006, ich finde das immer total erschreckend, wenn ich daran denke, dass das inzwischen so lange her ist, weil es mir so lange her dann manchmal auch gar nicht vorkommt. Ich habe da gerade 3 Jahre in Berlin gelebt. Da fand hier halt die, also da habe ich das halt sozusagen auch dieses Gefühl hier sehr mit Berlin und verbunden und das war schon toll, aber es war auch eigentlich eine andere Zeit, ne? Es war sogar noch vor der Finanzkrise. Also das war dieses Gefühl von Leichtigkeit und Unbeschwertheit war da schon sehr groß, habe ich das. Also so habe ich es zumindest in Erinnerung. Also ich habe mich einfach wahnsinnig gerne in der Stadt bewegt. Das war ein tolles Flair. Es war natürlich auch ein super Sommer, muss man natürlich auch sagen. Ich weiß nicht, ob man sich das einfach so, also du hast gerade gesagt, wir brauchen sowas. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau. Und das ist die Frage, die ich mir gerade auch so stelle. Kann man so ein Event eigentlich dafür instrumentalisieren, dass wir das als Gesellschaft brauchen? Funktioniert das eigentlich in der Welt, wie sie heute ist und der wir jetzt so leben? Und funktioniert das da eigentlich, also ich will jetzt gar nicht sagen noch, sondern funktioniert es im Moment, so wie die Welt ist, so und kann man das nutzen aktiv? Da bin ich so ein bisschen verhalten, was das angeht. Weil das ja auch vielfach jetzt so gesagt wird, ne?
Also ich kann es mir wirklich gut vorstellen, dass das funktioniert, alles unter der Prämisse, dass die Deutschen gut kicken, ne? Also dass das da ganz gut läuft.
Was für eine Verantwortung.
Das ist eine riesige Verantwortung. Ja. Das ist unglaublich. Jetzt stell dir mal vor, das fängt am 14.06. geht es ja, los. Genau. Das erste Spiel ist gegen Schottland
21 Uhr.
Okay,
auch gut, am 14.06.
Okay, ja. Da weiß man schon. Ich habe gerade aufgemacht, habe geguckt, wann spielen sie. Du weißt es, ne? Also auch wieder kurz mal Klarheit geschaffen. aber also natürlich, ich finde, es ist eine brutale Verantwortung, die da haben. Und ich glaube auch, dass es den Spielern bewusst ist oder es wird ihnen auch bewusst gemacht. Ich meine, guck mal, was danach ansteht, ne? Also danach haben wir Landtagswahlen und sowas, was dann alles kommt. Ne? Und wir reden hier über die Landtagswahlen.
Direkt davor Europawahl, Entschuldigung.
Direkt davor Europawahl natürlich.
Europawahl. Ne? Europameisterschaft, Europawahl ist eine Woche davor.
Ja, und dann dieses, also wir haben ja immer noch diesen Bruch zwischen Ost und West bei uns, auch wenn man immer sagt, nee, es ist aber einfach so. Ne? Und ich glaube, das kann halt wirklich dazu beitragen, einfach so ein gesamtdeutsches Gefühl zu transportieren und das ist natürlich, sage ich mal, das Optimum, was da so passieren kann und einfach auch mal irgendwie ein guter Gastgeber zu sein. Ne? Ja. Und das finde ich halt, das finde ich einfach unglaublich wichtig. Bei all dieser irgendwie Competition, den ganzen Wettbewerb, den ich ja auch mag und sowas. Und ich finde, es muss auch so sein, dass man sich so ein bisschen gegenseitig irgendwie, ja, wenn dann die Niederländer kommen, weißt du, dass man da irgendwie, das ist ja okay, die drücken Sprüche, man selbst drückt da Sprüche, keine Ahnung, und das muss ja in Ordnung sein. Und das ist so, das habe ich so geliebt 2006. Das fand ich so toll. Dieses egal in welcher Stadt du eigentlich warst, du bist da durch die Fußgängerzone gelaufen. Überall lief Fußball. Keine Ahnung, in jeder Kneipe, die haben noch irgendwie einen Fernseher irgendwie vor die Tür gestellt, da sind die Leute hin. Und du bist von Kneipe zu Kneipe gelaufen, hast dann Bilder gesehen und bist hin und wie steht's, was passiert irgendwie und komplett egal bei welchem Spiel. Da kann irgendwie, keine Ahnung, was für ein Land dagegen irgendwie so eine Fußballzweck gespielt haben und da waren die Leute und waren begeistert und das fand ich geil, das war Wahnsinn.
Ja, das war toll. Wir haben hier, ich weiß noch, bei uns um die Ecke, also wir wohnen quasi zwischen zwei Kirchen und die einen, die haben so einen ganz tollen Kirchgarten und auch die hatten Public Viewing draußen und das war total cool. Also ich meine, wurde dann irgendwie selbstgebackener Kuchen verkauft und da war echt eine riesengroße Leinwand und wenn du Glück hast, hast du noch einen Stuhl gekriegt und ansonsten wurde das von hinten sozusagen dann auch so immer mehr und das, also so wie du sagst, das war schon wirklich toll und ich bin wirklich gespannt, wie das diesmal auch eingelöst werden kann. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie so die auch gesellschaftlich strategische Ziele sozusagen auch umgesetzt werden können. Also ich meine, der DFB hat eine sogenannte ESG-Strategie gemacht, also Umwelt, also Environmental, Soziales und Governance, also die Frage von Nachhaltigkeit sozusagen in allen Bereichen, wie das umgesetzt werden soll. Und dann wird auch ganz explizit gesagt, ne, also dass die EM auch dazu dienen soll, das gesellschaftliche Zusammenleben zu stärken. Und das sind natürlich einfach echt auch große Ziele, die damit verbunden sind, also auch und dann auch die Frage, wie funktioniert unsere Infrastruktur, also alle, die ein Ticket haben für ein Spiel, dürfen ja 36 Stunden, glaube ich, irgendwie umsonst mit der Bahn fahren und es gibt irgendwie auch vergünstigte Bahntickets, allerdings ist noch überhaupt nicht klar, ob in den 10 Städten die Leute wirklich innerhalb von einer gewissen Zeit, ob genug Kapazitäten zur Verfügung stehen, dass die Leute mit der Bahn auch oder mit dem öffentlichen Personennahverkehr zu den Stadien kommen können. Gleichzeitig ist es so, dass an allen Spielstätten massiv Parkplätze sozusagen verringert werden, damit die Leute mit dem ÖPNV kommen. In Hamburg und ich weiß gar nicht, in welcher Stadt noch, gibt es überhaupt gar keine Parkplätze. Also du kannst gar nicht mit dem Auto dahin kommen. Also das sind alles so auch Fragen, die spannend sind zu beobachten, ne? Also
ja,
wie
total.
Werden Umweltkonzepte umgesetzt und so weiter, ne?
Total, ich meine, diese ÖPNV-Geschichte oder auch das Bahnfahren, ne, das ist ja immer so eine Sache. Ich bin jetzt ganz froh, dass sie sich endlich geeinigt haben hier, was Bahnstreik, also Deutsche Bahn und GDL, dass die sich jetzt endlich geeinigt haben. Können wir vielleicht nachher auch nochmal ganz kurz irgendwie anreißen, das Thema. Schauen wir mal. Vielleicht lassen wir es auch weg. Ich glaube, das hat uns lange genug genervt. Aber ich meine, klar, das ist natürlich auch eine ganz große Sache, ne? Also du verlässt dich ja komplett auf den ÖPNV, auf die Bahn. Wir wissen alle, wie pünktlich diese ist. Wir wissen alle, wie die Infrastruktur da aussieht. Wir wissen alle, wie das, wenn ich mir Stuttgart anschaue, wenn ich mir Berlin anschaue, wie da der ÖPNV ausgestattet ist, wie überfüllt es teilweise jetzt schon ist. Und wir reden nicht von, keine Ahnung, 100.000 Fans, die in eine Stadt kommen, um sich ein Spiel entweder im Stadion oder im Public Viewing oder vor dem Stadion oder sowas anzuschauen. Das ist natürlich, das sind große Herausforderungen. Was natürlich, ich sage es mal, wenn wir über Nachhaltigkeit und sowas sprechen, in Deutschland müssen keine Stadien gebaut werden. Das ist natürlich, das ist
das
hier
stimmt,
Katar
ja.
und sowas, ne, da mussten die einfach riesige Stadien da hochziehen.
Ja.
Das ist nicht nachhaltig ist in einem Land, in dem kein Fußball gespielt wird oder so gut wie kein Fußball gespielt wird, ist natürlich klarer Standortvorteil für Deutschland, für Frankreich, für irgendwelche europäischen
Absolut.
Nationen, wo einfach Fußball eine große Tradition hat. Aber ich sehe es wie du, also so, dieses richtig nachhaltige Konzept, naja, sehe ich da jetzt nicht, ne? Also.
Aber es soll das bisher nachhaltigste Turnier werden, laut auch Aussagen der Bundesregierung. Und Fun Fact, weil du vorhin schon die Niederländer erwähnt hast, die Niederländer haben wohl schon angekündigt, dass bis zu 100.000 Leute aus den Niederlanden mit dem Fahrrad kommen wollen, weil sie sozusagen der Deutschen Bahn nicht vertrauen. Das fand ich irgendwie ganz, ganz lustig. Aber ich
sie
meine,
könnten pünktlicher sein.
Sie könnten pünktlicher sein, die haben ja auch gute Fahrräder. Ja, also ich bin wirklich gespannt, also wobei man eben auch sagt, so wohl bis zu 70% der Ticketinhaber kommen aus Deutschland. Also bin ich dann auch mal gespannt, wie viele dann tatsächlich auch ihr Auto stehen lassen. Ja, und auch die Frage so, der Strom in den Stadien soll hauptsächlich aus Erneuerbaren kommen. Da, wo es nicht geht, wird es einen Klimafonds geben. Also so Mehrwegbecher, vegetarisches Essen, was weiß ich was. Also das sind natürlich alles große Ziele, die damit gesteckt sind. Und gleichzeitig die Frage, wie wird das wohl funktionieren, ne? Also
ja, total. Total. Vielleicht nochmal, um es nochmal ein bisschen weiter aufzumachen. Ich glaube, wenn wir über die Nachhaltigkeit sprechen, dann ist es natürlich, ich glaube, in der Definition vom DFB zum Beispiel, ist es natürlich auch nochmal, so wie viele Unternehmen das auch definieren, dass es einmal die ökologische, die ökonomische und die soziale Komponente gibt.
Genau.
Ne? Und wenn wir dann sagen, naja, also die ökonomische, klar ist es dann, also da kann es schon in so eine nachhaltige Richtung gehen und klar auch eine soziale, die soziale Komponente ist natürlich auch wirklich erfüllt. Ich glaube, die ökologische Komponente, da hakt so ein bisschen. Und da kannst du auch irgendwie sagen, es gibt eine vegetarische Wurst und es sind irgendwelche hier Mehrwegbecher oder sowas, oder wir machen dann ein tolles Pfandsystem hin. Wir müssen da, glaube ich, gar nicht drum herum reden. Und das finde ich immer so schwierig, dass das dann immer versucht wird, schön zu reden. Ne? Da wird unglaublich viel Müll produziert werden. Da müssen wir auch uns irgendwie nicht hier irgendwie selbst irgendwie anlügen, weißt du? Also das ist, da wird einfach unglaublich viel Müll produziert werden, dass das der komplette Strom aus regenerativen Energien kommen soll. Auch das ist schwierig. Das wird einfach auch nicht funktionieren, jedenfalls nicht in allen Stadien, und das geht einfach nicht. Und es wird ein Verkehrschaos geben, ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, also wenn man mich überzeugt, ich bin dankbar, wenn es anders funktioniert. Aber wir kriegen es ja teilweise nicht mal hin, dass wir jetzt gerade, wo wir kein Großereignis haben, oder in den meisten Großstädten kein Großereignis haben, dass da der ÖPNV wirklich funktioniert, dass da irgendwas richtig, richtig geht. Und jetzt mal auch abgesehen von dem Streik von den Lokführern, die Bahn ist ja deswegen nicht pünktlich, oder ist jetzt, nee. Wir kriegen es ja auch nicht hin, dass jetzt da bis zum Sommer irgendwelche Strecken so ausgebaut sind, dass es da weniger Verspätungen gibt oder dass da weniger Zugausfälle sein werden. Also das wird, da ist Chaos gewissermaßen schon vorprogrammiert. Natürlich aus einem, ich sage es mal, aus einer sehr privilegierten Blick. Wir haben in Deutschland einfach immer noch einen sehr hohen Standard. Wenn wir jetzt in ein anderes Land gehen, das jetzt nicht so ausgestattet ist wie Deutschland, was die Stadien angeht, was die Infrastruktur angeht, klar ist es da deutlich schwieriger im Vergleich.
Ich meine, das Gute ist natürlich, dass man sich offensichtlich auch sehr viel Gedanken darüber macht, ne? Also, und ich finde, also du hast das so ein bisschen lapidar gerade gesagt, na, dann gibt es vielleicht eine vegane Wurst. Also ganz ehrlich, in Deutschland im Fußballstadion vielleicht dann vegane Würste zu verkaufen, ist, finde ich, ja schon, glaube ich, gegenüber 2006, ist schon mal eine krasse Fortentwicklung. Also jetzt mal von der Tatsache abgesehen, ob ich vegane Wurst mag oder nicht, aber das ist ja egal. Aber da wirklich bewusst auch zu gucken, wie machen wir das? Also Flutlicht soll sozusagen weniger brennen. Also das sind, glaube ich, alles Sachen, über die man sich in den Dimensionen 2006 irgendwie leider, aber in den Dimensionen noch keine Gedanken gemacht hat. So,
also ich mich da immer
und die Frage, ja.
Nee. Ich wollte nicht, was ich mich da immer frage bei sowas, warum kann man nicht einfach sagen, okay, wir probieren da unser Möglichstes, aber wir wissen, es wird keine, am Schluss steht da keine schwarze Null, ne, muss man einfach sagen. Nee, es wird auf jeden Fall, wir werden mehr Emissionen irgendwie verbrauchen dafür oder produzieren, es wird auf jeden Fall schwierig werden. Warum macht man sich damit nicht einfach, warum macht man sich da nicht irgendwie klar mit und sagt, naja, okay, so wird es einfach sein. Ja, und wir probieren jetzt aber auf anderen Wegen einzusparen. Auf anderen Wegen zu sagen, okay, das ist jetzt unser Luxussommer, den wir da haben. Das ist einfach, das hat einfach einen größeren irgendwie Ausstoß. Aber das gönnen wir uns, das leisten wir uns. Auf der anderen Seite probieren wir halt woanders da deutlich mehr einzusparen.
Dafür soll es ja den Klimafonds geben, ne? Also da, wo Sie sagen, da können Sie es nicht erreichen, da zahlen Sie in den Klimafonds ein. Und ja, aber ich meine, dieser Aspekt ist ja nur einer von vielen, ne? Also die Frage, was braucht es sozusagen noch, um das gesellschaftliche Zusammenleben zu stärken? Ne? Also es geht ja auch irgendwie darum, dass ja sozusagen die Begeisterung für Sport und was weiß ich, Bewegung und zu Sport zusammen zu machen und so, dass das gestärkt werden soll. Allerdings gibt es nicht, auch wie 2006, da gab es, glaube ich, so eine richtige, da wurde dieses Land der Ideen, glaube ich, war dann mit der WM 2006 irgendwie verbunden, wo ganz, ganz konkret so eine Kampagne auch lanciert wurde, ne? Eine begleitende Kommunikationskampagne. So, und die gibt es dieses Jahr zum Beispiel nicht. Und ich finde die Frage so von Kommunikation und was heißt das eigentlich, wenn so viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern irgendwie zusammenkommen? Wie gehen wir eigentlich irgendwie miteinander um? Wie können wir das eigentlich positiv nutzen, dass das nochmal sozusagen so eine Dachkampagne bekommt oder so. Das hätte ich vielleicht auch ganz schlau gefunden, dass sich irgendwie wirklich richtig strategisch auch verschiedene zentrale Institutionen und Organisationen anschließen können. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch noch nicht irgendwie
Vielleicht kommt es
gefunden.
noch, vielleicht startet es auch noch. Also es ist ja auch noch, wobei so lange ist es auch nicht hin. Wir haben jetzt
80 Tage, es sind weniger als 80 Tage.
ja, da sollte man mit Kommunikation anfangen.
Also
Also.
so, und da frage ich mich dann eben so, wenn wir so hohe Erwartungen daran setzen, nutzen wir das auch, ne? Und was ich meine, was solche Fragen, die für mich dann auch nochmal, ich meine, es wurde ja jetzt ganz viel diskutiert über das neue Trikot der deutschen Nationalmannschaft, ne? Jetzt nicht mehr aus Herzogenaurach von Adidas, sondern jetzt vom US-Hersteller Nike, der jetzt
aber
mal
erst
das Doppelte.
Erst in ein paar Jahren, ne? Also erst, ich glaube,
ja, genau,
29 erst, ne?
2029.
2029, ja.
Genau. Wobei ich die neuen Trikots total cool finde. Das wäre mal ein Trikot, was ich, also ich habe mir noch nie ein Fußballtrikot gekauft, aber diese pink-lila-farbenen, die sie jetzt im Spiel gegen die Niederlande anhatten, das, also wäre jetzt mal ein Trikot, was ich mir kaufen würde. Also die Frage zum Beispiel, ne, wen lässt man auch als Sponsor zu, ne, weißt du? Und ich meine, da stehen dann ja manchmal Marken an dieser Bande, wo du echt denkst, so, alter Falter, also müssen wir die jetzt als Sponsor hier irgendwie zulassen, ne? So.
Denke ich auch manchmal, denke ich, okay, da kamen Leute mit sehr großen Geldkoffern und haben die irgendwo stehen lassen und dann ja, sind sie jetzt neu als Bandenwerbung da. Das finde ich auch manchmal sehr, sehr grenzwertig. Also ich glaube, da sollte es, ja, wobei, ja, wenn es halt einfach ein Unternehmen ist, die das Geld bezahlen und die auch sonst jetzt nicht, ich sage jetzt mal, gesellschaftlich verwerflich sind oder sowas, ne, dann haben die natürlich irgendwie das Recht, da hinzukommen. Aber ich denke mir manchmal so aus so moralischen, ethischen Gesichtspunkten, vielleicht sollte man da vielleicht den ein oder anderen Geldkoffer irgendwie jetzt nicht und sagen, naja, okay, das ist ein Produkt, was irgendwie, Fußball ist ja in dem Moment, oder die EM ist ein Produkt, die wird weltweit vermarktet und es ist auch ein Produkt, was kinderfreundlich sein sollte, ein Produkt, was irgendwie alle Altersschichten und sowas irgendwie abgreifen sollte. Vielleicht sollte man manchmal irgendwie so ein bisschen gucken, wer da jetzt genau sponsert und wer nicht. Manchmal finde ich schon schwierig.
Ja, aber das ist natürlich auch eine echt spannende Frage, wenn wir jetzt überlegen, was so, welche Themen ja auch heute diskutiert werden, von denen wir vor ein paar Jahren überhaupt nicht gedacht hätten, dass sie diskutiert werden. Wenn wir da zum Beispiel darüber reden, dass Deutschland kriegstüchtiger werden muss, ne? Und das ist ja angesichts der Weltlage, ist das ja so, ne? Gleichzeitig glaube ich, wir müssen sowohl kriegs- als auch friedenstüchtiger wahrscheinlich werden. Also beides stimmt, aber es ist ja so, ne? Also die Herausforderungen sind so. Und ist es dann zum Beispiel jetzt okay, wenn irgendwie ein Rüstungshersteller auf der Bande vom Spiel Deutschland gegen Schottland irgendwie läuft? Oder wie ist das jetzt eigentlich? Also
ja, wenn da Rheinmetall steht, ne? Machen wir es mal konkret, ne? Also wenn man da denkt, so, ach komm, da steht das Rheinmetall. Ja.
Also so, ich meine, wir reden darüber, dass wir irgendwie nicht, dass wir nicht gut ausgestattet sind, dass es eine bessere Bundeswehr braucht, dass es bessere Gerätschaften, dass es mehr Munition braucht, dass wir mehr Bunker brauchen und was weiß ich was, dass auch, wir reden darüber, ob darf die Bundeswehr in Schulen irgendwie für sich als Arbeitgeber werben. So, also. Und ich meine, dann ist halt auch die Frage, ne, welche Kriterien setzt man jetzt irgendwie an Sponsoring an, ne? Also habe ich mich gerade so gefragt. Ich habe mich das vorher noch nie gefragt, jetzt
ich auch nicht,
mit Blick darauf,
nicht.
Aber.
Am 17.06. Spielt Rumänien gegen die Ukraine, ne? Steht dann da Rheinmetall und steht dann da Bundeswehr? Könnte
boah,
sein.
Das wäre schon ein bisschen, das hätte aber schon einen gewissen Zynismus, oder?
Ja, natürlich, also, aber ja klar wäre das ein Zynismus, aber die ändern ja nicht für ein Spiel die Sponsoren, ne? Also das ist entweder du bist halt Sponsor, also jetzt ohne, dass jetzt Rheinmetall da irgendwie jetzt drin ist, ne? Einfach nur mal so bedacht. Ne? Keine Ahnung, ich würde mal sagen, vor ein paar Jahren wäre das halt so, das wäre ein Tabu gewesen, dass du sagst, hey,
ja,
irgendwie
absolut.
So eine Rüstungsfirma machen wir auf keinen Fall. Auch irgendwie eine Pharmafirma oder sowas wäre wahrscheinlich auch schon schwierig gewesen. Sowas, ne, ist jetzt natürlich über Corona und über jetzt Konflikte und Kriege, die wir jetzt vermehrt sehen, ist es natürlich auf einmal gesellschaftsfähiger geworden und natürlich da deutlich akzeptierter. Das ist total
auf
spannend.
Auf jeden Fall werden wir Gazprom nicht mehr sehen.
Ja, das ist vielleicht, das ist ein guter Punkt. Ja, also, ja, total.
Ja. Also ich bin sehr gespannt und auch auf natürlich irgendwie die sportlichen Aspekte, ne? Also haben wir jetzt noch so gar nicht drüber gesprochen. Also, weil ich meine, ich sagte das ja vorhin so ganz kurz, inzwischen keimt ja so eine leise Hoffnung auf, dass vielleicht die deutsche Mannschaft doch, wenn sie sich ordentlich anstellen, wie in den letzten zwei Spielen, auch irgendwie gar nicht so schlecht aussehen könnte.
Ja, also das mal gucken. Also das ist, ich bin auch mal gespannt jetzt gerade Niederlande,
Da kriege ich einen Frosch im Hals.
genau,
Ja.
Niederlande besiegt, Frankreich vorher besiegt. Ich musste gerade noch mal dran denken, als wir gesagt haben, naja, Kommunikationsstrategie in 80 Tagen geht's los. So langsam sollte man damit beginnen. Ich musste gerade dran denken an diese Pressekonferenz, die Kanzler Scholz gegeben hat, wo man ihn gefragt hat, naja, was
So,
könnte sich
ja.
denn Julian Nagelsmann irgendwie von der Ampelregierung abschauen? Da sagt dann na, besser nichts. Also was Kommunikation angeht, würde ich sagen, definitiv, da hat der Kanzler recht gehabt. Da sollte man sich vielleicht deutlich oder nicht mal deutlich weniger, sondern am besten wirklich nichts abschauen. Aber rein sportlich, ja, also auch da kann ich wirklich wenig dazu sagen. Ich habe die beiden Spiele, ich habe mal reingeschalten zwischendrin. Ich habe mir es nicht komplett angeguckt. Ich habe dann relativ schnell, also ich habe das bei Frankreich, beim Frankreich-Spiel, das 1-0 habe ich nicht gesehen, weil ich erst in der zweiten Minute eingeschaltet habe. Und wer konnte ahnen, dass da irgendwie nach
Nach
8
acht
Sekunden ein Tor
Sekunden,
fällt?
ja.
Was schon ziemlich krass war. Und man hat, also in der kurzen Zeit, wo ich es gesehen habe, hat man schon gemerkt, da ist eine andere Spielidee hinter. Die Jungs wollen anders und die merken jetzt auch, in 80 Tagen geht's los. Und da muss jetzt wirklich was passieren. Das fand ich schon, fand ich deutlich sichtbarer als bei den Spielen davor. Und nochmal kurz zu den Trikots. Ich muss auch sagen, das fand ich auch wieder dieser große Aufschrei. Was sind denn das für Trikots? Geht das denn überhaupt? Und ich habe genau das Gleiche gedacht wie du. Jetzt nicht, dass ich mir unbedingt dieses Trikot kaufen muss oder so. Aber endlich hat man mal irgendwie hier den Mut, mal was anders zu machen und sagen, hey, irgendwie, das ist ja auch nur das zweite Trikot. Ne? Das andere ist ja immer noch weiß. Ne? Also Leute, bleibt mal ganz ruhig, ne? Ganz ruhig. Die werden immer noch in Schwarz-Weiß auflaufen. Ne? Die sind jetzt nicht komplett wie Papageien, die da rumrennen und sowas. Ne? Und ich finde es wirklich cool, das mal so zu machen, weil ich glaube wirklich, dass sehr, sehr viel, ich glaube, das wird der Verkaufsschlager werden bei der EM und nicht das normale Trikot, sondern dieses
Ja,
lila-rosafarbene Trikot. Ich glaube,
es kann sein.
da wird einiges passieren.
Ich bin wirklich sehr gespannt, also weil wir wollen ja immer auch noch so mal versuchen, bei allem, was wir auch so diskutieren, so diesen Demokratieaspekt immer noch mal, also natürlich nicht übers Knie zu brechen, aber ich finde, man muss ihn hier gar nicht übers Knie
Nö,
brechen,
überhaupt
weil ich
nicht.
bin
Also.
schon, du hast es vorhin erwähnt, ne? Also ich meine, im Sommer ist die Europameisterschaft hier. Vieles hängt davon ab, wie erfolgreich die auf den unterschiedlichen Ebenen laufen wird, sowohl sportlich als auch als gesellschaftliches Ereignis. Wie läuft das Public Viewing? Läuft das alles friedlich? Ich meine, diese Frage von Terrorbedrohung, also die finde ich schon, boah, das ist schon
Ist nicht ohne. Und ich
heftig.
meine, wenn Nancy Faeser, also wenn da die Bundesministerin sagt, naja, wir haben hier eine Akte, also wir haben wirklich es gibt eine Bedrohung, so, ne, das hatten wir einfach in den letzten Jahren komplett ausgeblendet, ne, also vor Corona und alle möglichen, also ich sage jetzt mal 2010, 2012, 2015, das war eine andere Zeit, was Terror anging. Da war das deutlich präsenter nochmal. Diese ganzen Terrororganisationen, die sind ja nicht auf einmal weg oder so, ne, die gibt es ja immer
Nee.
noch.
Nee.
Und die haben die Zeit wahrscheinlich auch genutzt, ja, und haben sich da was überlegt. Und also als ich jetzt die Bilder gesehen habe aus Moskau, muss ich schon sagen, das fand ich schon ziemlich krass.
Ja.
Und große Ereignisse haben wir nicht nur die Europameisterschaft, wir haben die Olympischen Spiele in Paris.
Ja.
Auch nochmal ein Riesending, fast noch größer als die
Ja.
Europameisterschaft, weil es wirklich alles zentral in Paris zusammenkommt. Das ist was anderes
Und
als
die ganze
irgendwie.
Welt.
Und die ganze Welt kommt in Paris zusammen und bei der Europameisterschaft ist es noch aufs komplette Land verteilt und nachher natürlich fokussiert sich das auf ein paar wenige Städte. Aber da ist nochmal Olympia nochmal eine komplett andere Nummer und ich hoffe einfach, dass das alles gut ausgeht. Da, weil das ist nochmal eine andere Lage vor Ort, definitiv.
Ja, und von all diesen Faktoren, also da bin ich jetzt wirklich dann auch gespannt, inwieweit sich das dann auch die Erfahrung mit diesem Ereignis auf Wahlentscheidungen zum Beispiel
Absolut.
niederschlagen werden dann im Herbst. Ne? Du hast es schon
Ja.
gesagt, wir haben 3 Landtagswahlen in ostdeutschen Bundesländern. Ja, also ich bin gespannt, wie sozusagen auch die Bundesregierung, wie sich Politikerinnen und Politiker im Rahmen der Europameisterschaft in irgendeiner Form zeigen, positionieren, wen man wo sieht, wer sich wie äußert, was das für eine Wirkung hat. Also ich glaube, es gibt ja sozusagen, also auch so eine Europameisterschaft, ich meine, das ist jetzt eine Binsenweisheit, aber das ist ja eine hochpolitische Angelegenheit, ne? Das ist ja nicht nur ein Sportereignis, das ist nicht nur ein Wirtschaftsereignis, es ist nicht nur ein kulturelles Ereignis, es ist natürlich auch eine hochpolitische Angelegenheit, ne? Und was du vorhin auch so ein bisschen im Nebensatz gesagt hast, das finde ich ja das Entscheidende, ne? Wir als Land sind Gastgeber und wir als Land sind ja gerade sehr, ich will gar nicht dramatische Begriffe verwenden, aber es wird ja viel diskutiert in diesem Land gerade. Es gibt ja viel Meinung, also es gibt ja eine große Vielfalt an Meinungen, die gerade zu bestimmten Themen. Es gibt auch Zerrissenheit und nichtsdestotrotz sind wir sozusagen Gastgeber und das wird sich ja auch im ganz Kleinen zeigen. Das wird sich ja darin zeigen, also ich nochmal Analogie zu 2006, ne, ich weiß noch hier irgendwie, da waren irgendwie, ich glaube, mindestens ein Spiel von der schwedischen Nationalmannschaft hier in Berlin und es war wirklich, du hattest das Gefühl, du bist in Stockholm. So, es war alles gelb und so, und die Frage ist ja sozusagen, das zeigt sich dann ja, glaube ich, wieder total im Kleinen, wie freundlich begegnen wir eigentlich den Gästen aus den anderen europäischen Ländern, ne? Also wie freundlich sind wir auf der Straße? Wie freundlich sind wir im öffentlichen Personennahverkehr? Wie kommen wir miteinander zurecht? Helfen wir denen, die irgendwie den Weg nicht finden? So wie präsent sind wir und wie wach sind wir und freundlich als Gastgeberinnen und Gastgeber, ne? Also das finde ich ja dann auch, bin ich sehr gespannt, wie das passiert. Ich bin vor allen Dingen auch total gespannt, weil ich quasi gleich am Anfang der Europameisterschaft umziehe und da sozusagen auch nochmal unterschiedliche Orte dann sehr, sehr plastisch erlebe, vielleicht auch wie unterschiedliche Städte damit umgehen. Jetzt die andere Stadt ist keine Spielstätte, aber trotzdem, also wie man das so auch wahrnimmt an unterschiedlichen Orten, ne?
Ja, total. Also du hast gerade gesagt, auch wie Politiker, Politikerinnen, also so in diesem politischen Zirkus, wie die Europameisterschaft auch für sich nutzen werden. Das finde ich einen total spannenden Punkt, weil ich glaube, es wird unglaublich viel Wahlkampf gemacht in diesem Jahr mit der EM. Das kann ich mir unglaublich gut vorstellen. Ich meine, wir haben alle die Bilder von Merkel und so im Kopf, ne? Merkel so als der große Fan danach irgendwie in die Kabine gegangen, wo man manchmal gedacht hat, ist irgendwie schon ein bisschen peinlich berührt, ne? Wie die da manchmal da durchgestaxt ist. Ja,
Mit
deswegen.
Poldi und Schweini.
Ja, und so,
Ja.
also das hat ja schon, das hat ja für sie unglaublich viel gebracht, wenn man sich da mit Polly und Schweini einfach da hinstellt, ne? Und dann hier irgendwie nett und dann auf die Schulter klopft und sowas und ach, beim nächsten Spiel oder dann hat sie nochmal angerufen oder irgendwas, ne? Das hat ihren Umfragewerten auf jeden Fall nicht geschadet. Und ich glaube, das wissen einige, das wissen die alle, es wird ihnen ja erzählt. Wobei manchmal wundern wir uns ja wirklich, was dann passiert, obwohl man ihnen das eigentlich alles erzählt, was Kommunikation angeht. Aber trotzdem, da bin ich wirklich gespannt, wie gerade jetzt, ich sage jetzt mal, wenn wir an die Landtagswahlen, die 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland denken, wie das da nochmal genutzt wird. Da bin ich wirklich gespannt. Dann, das glaube ich jetzt in diesem Jahr weniger, eben weil wir halt diese Wahlen vor uns haben, aber oftmals werden diese politischen, diese sportlichen Großereignisse, wo die Aufmerksamkeit, der volle Fokus von dem ganzen Land ist eigentlich beim Sport, werden ja oft auch genutzt, um, ich sage jetzt mal, brisante politische Themen einfach mal so durchzuwinken, ohne große irgendwie öffentliche Aufmerksamkeit. Ich glaube, das wird es in diesem Jahr weniger geben, weil wir einfach eine krasse Opposition haben, die auch richtig bissig sind. Und die werden da, glaube ich, sehr, sehr drauf bedacht sein, dass man da, also dass der Fokus da nicht so komplett verrutscht, also dass man da immer noch einen Blick drauf hat. Also das wird es, glaube ich, schon noch geben. Und dann habe ich so ein bisschen Sorge auch noch dabei, muss ich sagen. Und das ist, ich finde immer schwierig, dass eigentlich, das ist ja ein schönes Ereignis, ja, Fußballfest und alles, und jetzt komme ich wieder mit irgendwelchen Sorgen und sowas, ne? Ich habe mir nur gedacht, weißt du, diese Demokratie-Demos, die sind ja komplett abgeflacht. Ab und zu rennt mal noch ein paar Leute durch die Stadt und denkst irgendwie, so ein paar verlorene Seelen, die jetzt irgendwie den Gong nicht gehört haben, dass hier vor 3 Wochen die letzte Demo war. Das war auf einmal weg wieder, weißt du, das war auf einmal so, hier, du hast eine richtige Energie gespürt irgendwie in Deutschland, auf einmal so weg, gar nichts mehr. So, ja, jetzt sind Osterferien, jetzt gehen die Leute wieder Urlaub machen, haben keinen Bock mehr auf solche Demos. Und wenn ich mir dann solche Demos angeschaut habe und auch die Demos von den Landwirten, ja, und wie die gekapert wurden, wie die geentert wurden von Rechtsextremen und allem Möglichen. Und dann denke ich an Public Viewing in Deutschland, irgendwie, wo ganz viele Deutschlandfahnen sowieso, ich sage jetzt mal, naturgemäß hochgehalten werden, und wie das genutzt werden kann von Rechtsextremen, die dann so eine Stimmung, so eine, ich sage jetzt mal so eine, ey, wir sind stolz auf die Nation und oh, cool, unsere Jungs haben jetzt gerade irgendwie, ich sage es mal, mit ein bisschen Glück gegen Schottland gewonnen. Ich weiß nicht genau, wie Schottland so spielt. Dass das dann auch...
Schwieriger Gegner.
Schon direkt gut gesagt. Ne? Schwieriger Gegner heißt immer, also wenn wir verlieren, dann seid bitte nicht so böse. aber weißt du, was ich meine? Also, dass dann so eine Stimmung, so eine Situation auch genutzt werden kann. Und ich hoffe einfach, dass wir diese Menschenmassen, die wir auf die Straße gekriegt haben irgendwie, die sich da mobilisiert, die sich selbst mobilisiert haben dafür vielleicht auch, dass die dann auch sagen, ja, nee, irgendwie, das ist, wir wollen die EM sauber halten und diesen rechtsextremen Dreck wollen wir nicht bei uns haben. So.
Ja, spannender Punkt. Also ich habe irgendwie bei der EM ein bisschen weniger Sorge, dass das so okkupiert wird, als bei jetzt sowas wie Bauernprotesten oder so. Ich weiß gar nicht wieso, aber ich bin auch ja gespannt, also wie sich's entwickelt. Ich glaube, das ist das Wort, das ich heute am häufigsten gesagt habe. Ich bin gespannt. Aber bin ich auch wirklich. Also ich finde, das ist ein, also es ist einfach ein politisch sehr interessantes Ereignis jetzt im Sommer. Also wie gesagt, ne, also klar, wirtschaftlich, sportlich, alles, aber es ist einfach in diesen Zeiten auch mit Blick auf Europawahl direkt davor, Landtagswahlen direkt danach. Es ist einfach ein extrem spannendes politisches Ereignis, beziehungsweise die Frage, welche politischen Auswirkungen es auch haben wird und wie es kommunikativ auch genutzt wird. Also, ja.
Und dann auch wieder, alles ist politisch, ne? Das ist genau dieser Punkt, alles ist politisch und man kann einfach nicht politisch sein mit seinen Äußerungen. Das finde ich da immer sehr, sehr spannend. Wenn wir gerade noch in der Fußballwelt sind, muss ich noch sagen, was ich jetzt auch wieder gehört habe und auch das Video dazu gesehen habe. Christian Streich hört auf.
Ich weiß,
und,
ja.
Ich finde es großartig. Ich finde erstmal, was ein toller Trainer, was ein wirklich ein toller Mensch auch so. Ich durfte ihn ab und zu live erleben bei Pressekonferenzen. Als ich noch in Freiburg war, sehr selten. Wir hatten da andere Sportredakteure, die da immer vor Ort waren. Herbert Kreuz, Gudermann, Jo Wolters, Daniel Westermann, das waren so Daniela Fraben, das waren so die, die immer da vor Ort waren. Und ab und zu bin ich auch mit, oder wenn es mal irgendwie als Urlaubsvertretung und sowas. Ich habe ihn einmal interviewt. Auch das war auch sehr, sehr, das war echt gut, muss ich sagen. Das fand ich. Da habe ich so eine Entscheidung von ihm, als er einen Spieler ausgewechselt habe, habe ich mal so in Frage gestellt und dann hat er gesagt, was hätten Sie gemacht? Und das war richtig gut und ich habe natürlich dann gesagt, naja, also, sehen Sie, habe ich auch gedacht. Also jedenfalls ein sehr, sehr, sehr gut. Und nach 29 Jahren
Ja.
hört er auf als Trainer beim SC Freiburg. Ich glaube, 11 Jahre bei der Profimannschaft und vorher als Jugendtrainer. Und was eine beeindruckende Figur. Und auch da wieder, alles ist politisch, der sich einfach nicht gescheut hat,
Ja.
auch politische Aussagen zu machen und auch mal gesagt hat, hey Leute, das ist hier gerade nur Fußball. Es geht hier eigentlich um nichts. Es gibt Sachen, die sind deutlich wichtiger. Und das ist schon, ja, wirklich beeindruckender Mensch, der so am Boden geblieben ist, der mit dem Fahrrad einfach zur Arbeit gefahren ist und der halt auch mal mit der Bahn zur Arbeit gefahren ist. In Freiburg geht es noch. Also, das ist noch ein bisschen
Ja.
anders. Ja.
Ja. Aber wenn du sagst, alles ist politisch, ich würde das gerne nochmal aufgreifen und damit zu meinen Lese- und Gucktipps kommen. Also, wenn du erlaubst,
Ja,
oder
natürlich, ja klar, komm, mach.
breche ich jetzt einen wichtigen Gedankenfetzen bei dir ab?
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Okay. Also, alles ist politisch, auch Musik. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen entdeckt, dass in der Arte-Mediathek eine neue Doku-Reihe von dem von mir unfassbar geschätzten Dokumentarfilmer Ken Burns ist, von dem ich schon wahnsinnig viele Doku-Reihen gesehen habe, die vor allen Dingen sich mit Phänomenen beschäftigen, also nicht vor allem, ausschließlich mit Phänomenen beschäftigen, die in Amerika stattfinden, also amerikanischer Bürgerkrieg, der Bau der Brooklyn Bridge, es ging um Jazz, es ging um den Dust Bowl, also sozusagen dieses Phänomen, das sozusagen durch die Kultivierung des mittleren Westens diese Staubstürme sozusagen darüber gefegt sind und alles unter sich begraben haben. Und also das sind Dokumentationen, die so unglaublich faszinierend sind, weil sie immer mit altem Bildmaterial arbeiten und dem dann sozusagen auch noch Zeitzeugeninterviews gegenüberstellen und man immer sozusagen auf so vielen verschiedenen Ebenen Dinge lernt. Also man lernt etwas intensiv über ein Thema und gleichzeitig lernt man ganz viel über die Zusammenhänge dieses Themas mit anderen gesellschaftlichen Themen in der amerikanischen Gesellschaft. Also man lernt auch die amerikanische Gesellschaft besser zu verstehen. Welche Doku-Reihe ich jetzt entdeckt habe, ist über Country-Musik. Und auch da schafft er es immer wieder sozusagen die Verknüpfung zu seinen anderen Dokumentationen hinzubekommen. Ach ja, über den Vietnamkrieg, die ist auch unfassbar empfehlenswert. Aber jetzt geht es um Country Music und er hat auch schon eine über Jazz gemacht, glaube ich, die habe ich noch nicht gesehen. Ist eine neunteilige Doku-Reihe bei Arte und es ist wieder so interessant, also aus welchen Ereignissen dann auch diese Country-Musik entsteht, wer vor allen Dingen so sich mit was identifiziert, was sich daraus entwickelt, auch die heutigen Country-Musiker, worauf die noch so ihre Wurzeln gründen. Und es ist wirklich super interessant. Ich liebe diese Ken Burns-Doku-Reihen und kann die wirklich aufs Wärmste empfehlen.
Ja, es klingt auf jeden Fall total spannend. Also, das ist, ich habe übrigens deinen Tipp, den du mal genannt hattest, Iris, die Wahrheit, glaube
Habe
ich.
ich immer noch nicht zu Ende
Ich habe es
geguckt.
fertig geguckt. Ich habe mir es hab's fertig
Ja?
geguckt. Und
Okay.
ich fand's cool irgendwie. Du hattest recht, es ist so ein bisschen so wie die Brücke, so vom Stil irgendwie, bloß nicht ganz so gut. Ne?
Ja.
Aber ich fand's wirklich, es hat mich unterhalten. Es war spannend,
Ja.
hat mich
Schön, ja.
definitiv unterhalten. Und ich habe auch noch, ich habe zwei Sachen. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gesagt hatte. Tokyo Vice, hatte ich das empfohlen? Ich weiß es gar nicht.
Ja.
Das
Ich
war
weiß bloß
in.
nicht, ob im Gespräch zwischen uns oder im Podcast.
Ich
Das
glaube,
weiß
ich
ich
habe es
jetzt
im
nicht
Gespräch
mehr.
zwischen uns empfohlen, weil ich hatte es noch nicht fertig
Ja.
geguckt. Und ich hatte, glaube ich, irgendwas
Okay.
gesagt hier mit Oderbruch. Das hatte ich ja empfohlen hier.
Ja.
ARD-Mediathek, super spannend am Anfang, was dann sehr,
War
sehr
ganz anders.
abgedriftet ist in so eine Vampirnummer. Ne? Deswegen habe ich auch gedacht, erstmal Sachen fertig gucken. Also Tokyo Vice, sehr, sehr coole Serie, ARD-Mediathek, ein
Also
Amerikaner
weiß, so wie Miami
wie
weiß,
Miami Vice,
ne?
genau, VICE geschrieben. Ein amerikanischer Journalist, der in Tokio zur Tageszeitung geht, und das ist anscheinend die Tageszeitung mit der größten Auflage weltweit. Und natürlich Japanisch kann Schrift und Sprache alles super, und dort als Polizeireporter anfängt und dann Kontakte zu Yakuza, also zur japanischen Mafia, aufnimmt und
Ja.
Super spannend. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Es ist ein bisschen anstrengend zu gucken, weil viel mit Untertiteln gearbeitet wird. Also
Ja,
immer,
okay.
wenn Japaner sprechen, irgendwie sowas, dann Untertitel. Und wenn dann irgendwie die Amis miteinander reden, dann halt irgendwie Englisch oder halt simultan auf Deutsch.
Okay.
Ja, aber es lohnt sich definitiv, den Stress auf sich zu nehmen und Untertitel zu lesen. Kann ich sehr empfehlen. Und dann war ich auch bei Arte unterwegs. Und das hat jetzt nichts mit, du hast ich sage es mal, die Bildungsfernsehgeschichten hast du weitergegeben.
Sorry.
Bei mir kommt einfach nur Unterhaltung. Und das ist Maroni, heißt das. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Hat
Ja,
nichts mit
irgendwie.
Essen zu tun.
Ja.
Sondern das ist eine junge Polizistin, französische Polizistin, Chloé Besson heißt sie. Und die erste Staffel, die wir gerade schauen, die spielt in Französisch-Guyana. So eine Thriller-Geschichte und abgedrehtes Ding, wirklich sehr, sehr spannend. Ich lerne gerade auch nicht aus Oderbruch, sondern wir haben jetzt die ersten zwei Folgen geguckt. Fängt auf jeden Fall super spannend an. Ich sage jetzt mal, es geht so in so eine leichte, gefühlte Mystery-Richtung, aber eher so Thriller-mäßig. Die ersten zwei Folgen kann ich sagen, finde ich richtig gut. Danach keine Ahnung. Ich weiß nicht, was danach passiert, aber hat auf jeden Fall Potenzial, dass man sich's anguckt.
Ich frage
Ja.
mich gerade, ob ich das mal geguckt habe.
Kann
Irgendwas an
sein.
dem,
Also
was du, irgendwas an dem, was du
2018
erzählt, kommt.
kam's raus.
Ja,
Ja.
das kann sein. Vielleicht habe ich das sogar geguckt. Also, und ich glaube, wenn ich es geguckt habe, dann fand ich es gut.
Ja, also ich find's wirklich, macht Spaß anzuschauen. Also
Ja, spielt viel im Dunkeln, ne?
ja. Also die ersten zwei Folgen waren relativ hell.
Ach so, okay. Naja, egal. Es kann sein,
Ach,
dass ich
ganz
das
kurz
schon
ein
geguckt
Tipp,
habe.
weil du gerade gesagt, spielt viel im Dunkeln. Ich hab ja mal beruflich Filme gemacht. Also war mal in einer Filmagentur und da gab es immer dieses, wenn das Budget relativ gering ist und man möchte, dass es irgendwie düster aussieht, hat man es immer alles dunkel gemacht, weil da muss man nicht so viel ausleuchten und Licht ist unglaublich teuer. Und dadurch kann man sehr schön eine düstere Atmosphäre, eine Spannung irgendwie herstellen, ohne dass es viel kostet. Oder es
Siehst du,
kostet immer noch was, aber immer weniger. Ja.
so wird das bei der Fußball-EM dann auch, wenn das Flutlicht nicht mehr so lange brennt, aus Energiegründen.
Ja, das ist vielleicht ein schöner Wink nochmal.
Ja, ich will aber auch noch sagen, dass ich gerade noch ein Buch lese, tatsächlich von einer meiner absoluten Lieblingsschriftstellerinnen, und zwar Elizabeth Strout. Das heißt Am Meer, also ich habe alle gelesen von ihr und das ist jetzt das Neueste, spielt mit einer Protagonistin, die auch schon in den Büchern davor zum Teil vorkommt, auch im vorletzten, glaube ich, kommt die auch schon vor. Und es geht im Prinzip nochmal um die Corona-Zeit. Das finde ich deshalb nochmal interessant, weil ja jetzt gerade wieder sehr viel über Aufarbeitung der Corona-Zeit auch politisch diskutiert wird und sie beschreibt eben, wie sie sozusagen die Pandemie, also die Protagonistin lebt in New York und fährt dann aber mit ihrem Ex-Mann sozusagen ich glaube, nach Maine in irgendwie so ein einsam gelegenes Haus und dort verbringen sie sozusagen die Pandemie und auch nochmal sozusagen auch die Schrecken der Bilder aus der Anfangszeit. In New York war ja auch ganz furchtbar. Also ich meine, die Bilder aus Italien kennen wir ja irgendwie alle noch mit den Leichenwagen, die da durch die Straßen zogen. Wir kennen die Bilder aus New York, wo ich weiß nicht, auf irgendeiner Insel, glaube ich, Massengräber auch ausgehoben wurden, weil man gar nicht mehr hinterherkam, die Situation in den Krankenhäusern. Und ich finde, ehrlich gesagt, bei der Diskussion, die jetzt gerade wieder läuft, wird das manchmal so ein bisschen vergessen. Also, wie die Zeit wirklich auch gerade am Anfang war, diese Erschütterung, diese große Angst, dieses Nicht-Wissen, was ist das jetzt
Das
eigentlich,
war schon
was
krass
uns da
alles, ja.
gerade überrollt und diese Macht der Bilder, die da auf uns eingeströmt ist. Und ich finde, das ist aktuell gerade ziemlich vergessen, wenn wir, also natürlich müssen wir oder analysieren, was ist da passiert, ist aus dem Blick von heute, was stand im Verhältnis, was war verhältnismäßig und was nicht, auch zu den jeweiligen unterschiedlichen Zeitpunkten. Aber ich glaube, wir dürfen einfach nicht vergessen, wir dürfen nicht die Anfänge vergessen und die ja wirklich dramatischen Zustände, dieses Virus herbeigeführt hat, gerade in eng besiedelten
Auf jeden
Räumen.
Fall.
Und das finde ich nochmal sehr interessant, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion. Also großer
Auf jeden Fall.
Lesetipp.
Ja. Ja, spannend, spannend. Ich hab noch einen Titel, den ich sehr spannend fand. Ich habe da noch nicht reingelesen. Ich habe eine Veranstaltung jetzt bald Ende April, die Eröffnung des baden-württembergischen Literatursommers.
Oh, wie
Und
schön.
ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung und da habe ich eine Autorin und einen Autor mit dabei und er heißt José Olivier, eigentlich spanische Wurzeln und lebt aber jetzt in Hausach im Schwarzwald. Und er hat also wir haben mal halt das erste Vorgespräch geführt, unglaublich nett, also Julia Willmann ist die Autorin, lebt momentan in Berlin und also wirklich, es wird eine super schöne Runde werden. Und er hat mir erzählt, also er schreibt Lyrik, also er macht Gedichte und hat ein Gedichtband. Und der heißt, in alle Flüsse mündet ein Meer. Und den finde ich irgendwie ganz schön. Ich mag diesen
Toll.
Perspektivwechsel, finde ich irgendwie total schön. Also der hat sehr, sehr viel veröffentlicht. Und das war einer, den er genannt hat. Und da musste ich ihm auch nochmal sagen, ich finde den Titel super. Und ich mag diesen Perspektivwechsel total gerne, freue mich da aufs Gespräch. Und das ist vielleicht was, um nochmal so ein bisschen Perspektivwechsel einfach anzuregen. Und einfach mal von der anderen Seite zu schauen und ein bisschen auch Verständnis vielleicht für alle Seiten so ein bisschen zu bekommen.
Das ist schön. Das ist ein schöner Schluss, Martin. In alle Flüsse mündet ein Meer. Das ist total, finde ich, wunderschön.
Finde ich
Ja.
auch. Mochte das
Da
Bild.
werde ich mal gleich gucken. Ich bin ja nicht so, lese nicht so viel Gedichte, aber das fand ich jetzt sehr. Danke für den Tipp.
Ja,
Ja.
sehr, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch auf das Gespräch und bin gespannt. Ich werde auch noch reinlesen, natürlich.
Ja. Martin, jetzt haben wir es wieder geschafft. Wir haben über eine Stunde miteinander gequatscht. Das war toll heute. Echt,
Fand ich auch. Also.
hat mir unheimlich Spaß gemacht. Freue mich aufs nächste Mal. Und ja, es ist jetzt 16 Uhr. Gleich 16 Uhr. Das heißt, ich weiß nicht, ob du jetzt schon wieder müde oder immer noch wach bist. Auf jeden Fall sehe ich, bei dir ist die Sonne inzwischen rausgekommen.
Ja, es ist wunderschönes Wetter jetzt hier. Also ich werde auf jeden Fall jetzt so ein
Okay.
bisschen
Also,
rausgehen und
ja.
ja.
Genau, lüfte dich aus.
Das mache
Mach's
ich.
gut, bis bald.
Julia, schön war's.
Tschüss.
Tschüssi.